Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Sitzen hier schön zusammen, Marcel, in unserem wahrscheinlich bald irgendwann aktualisierten Studio, ne? Also das ist vielleicht eine der letzten Aufnahmen. Nein, das vielleicht noch nicht
das
ganz.
Das wird, glaube ich, noch einen Moment dauern.
Aber wir kriegen, das können wir ja mal so leicht schon mal spoilern, wir kriegen bald ein neues Studio. Da sind wir natürlich ganz heiß drauf. Mhm. Aber bis dahin sitzen wir hier zusammen, lächeln uns an und du gibst uns die Folgennummer, Marcel.
Locker, ja, ich oder? Musste gerade ganz kurz überlegen, deswegen habe ich schnell mit dem Taschenrechner nachgerechnet. die Folgennummer ist
was
halt,
hast du gerechnet?
Ja, weil sie ist besonders. Pass auf. Und zwar kennen wir alle das Binärsystem, ne? 0 oder 1 und wir sind heute in einem Vielfachen dieses Binärsystems unterwegs. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, dass wir sozusagen 8 Bit miteinander verbunden haben. Deswegen müssen wir jetzt hier an der Stelle 2 hoch 7 als Potenz feiern, also 128. Und weil ich das kurz nochmal überschlagen wollte, dass ich keinen Bullshit erzähle, muss ich das kurz in den Taschenrechner eingeben und habe festgestellt, 2 hoch 7 ist 128. Wir sind heute bei Folge 128.
Sehr schön. Also, vielleicht hättest du es auch nicht auflösen sollen und wir hätten ein Gewinnspiel draus gemacht, Marcel.
Ja, jetzt zu spät.
Jetzt ist zu spät, ja. Schneiden wir raus.
Was? Nein, schneiden wir nicht raus.
Von der Folgennummer zu unserem heutigen Gast. Janine, es ist sehr schön, dass du bei uns in der Runde bist und uns digital in unser Podcast-Studio joinst.
Ja, vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich heute euer Gast sein darf und dass wir jetzt die nächste Stunde ein bisschen miteinander plaudern werden.
Richtig cool. Nimm uns mal mit und vor allen Dingen auch alle Hörer und Hörerinnen da draußen, wer du bist, was du machst und wir haben immer eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet. Die darf natürlich auch nicht fehlen.
Ja, ich bin aber vorbereitet, sage ich gleich zu Anfang dazu. Also mein Name ist Janine Rauch. Ich bin aktuell in der Funktion der Leitung der Unternehmenssicherheit und parallel dazu in der Funktion der CISO bei der Schnellicke Group. Das ist ein Unternehmen aus Wolfsburg, also die Konzernzentrale sitzt in Wolfsburg. Es ist noch ein Mittelständler, zumindest sagt man es immer so, aber ich finde schon, wir haben sehr starke Konzernstrukturen, ja. Sind in über 80 Ländern vertreten oder 80 Standorten in unterschiedlichsten Ländern weltweit mit über 15.000 Mitarbeitern. Genau, ja. Und was mache ich da so den ganzen Tag? Also mein Thema ist tatsächlich dadurch, dass ich die gesamte Unternehmenssicherheit verantworte, bin ich insgesamt sehr stark für das Thema Governance und auch Strategie. Also wie kriegen wir die Sicherheit ins Unternehmen bis in die letzte Unternehmenseinheit hinein und bis in den letzten Standort irgendwo in Südafrika. Genau. Und ich gehe dann auch gleich rüber, weil ich habe mir nämlich schon ein paar Podcast-Folgen von euch angehört. Die Frage kommt, was zeichnet mich aus? Ich habe ein bisschen überlegt und ich glaube, sagen zu können, dass ich ja eine Brückenbauerin bin. Das heißt also, ich versuche wirklich so diese Schnittstelle zwischen Business, IT und Security darzustellen und das natürlich auch stark thematisch getrieben. Das heißt also, dass ich immer versuche, überall hinzuhören, die Themen aufzunehmen, umzusetzen, aber auch ja Synergien zu schaffen und dabei eben auch insbesondere Menschen miteinander versuche zu verbinden. Und das versuche ich insgesamt nicht nur bei uns im Unternehmen oder innerhalb der Security-Organisation, sondern das mache ich auch sehr, sehr gerne extern. Das heißt also, ich bin dazu auch in unterschiedlichsten Gremien oder Arbeitsgruppen tätig, bin auf vielen Veranstaltungen unterwegs und versuche da eben auch ganz genau hinzuhören, weil ich der Meinung bin, wir haben ein großes Ziel und deswegen ist es extrem wichtig, die Leute miteinander zu verbinden und auch Themen anzugehen, Wege zu gehen und dann auch gemeinsame Ziele zu verfolgen.
Ich würde auch unterschreiben, dass Schnellicke so, sag ich mal, eher so raus aus dem Mittelstand geht und vielleicht auch eine Komplexität mit sich bringt, die nicht ganz mittelstandsnormal ist, aber da gucken wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf, wenn wir auf die Besonderheiten schauen. Vorher vielleicht noch mal genau zu deiner Rolle und eigentlich zu vielleicht auch dem wiederum, was dich auszeichnet. Du hast mal davon berichtet, dass es das Glück gab, dass die Security-Organisation einmal komplett neu aufgebaut wurde und entwickelt wurde. Nimm uns mal so ein bisschen mit, bevor wir vielleicht auf dieses Glück nochmal spezifischer eingehen, was das vielleicht auch für deinen Werdegang irgendwie gebracht hat und wo du vielleicht dann auch gemerkt hast, dass diese Skills, die du vielleicht als Brückenbauerin hattest, ganz gut in diesem Kontext der Security-Organisation eigentlich Früchte tragen konnte, als du, ja, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber vielleicht auch so ein bisschen in dieses kalte Wasser des Themas reingekommen bist.
Ja, absolut, genau. Ja, das ist ganz spannend. Es gibt immer viele Leute, die sagen, ich komme gar nicht aus der IT oder aus der IT-Security, dann kann ich mich dem anschließen. Aber ich finde auch immer, dass so der ganz individuelle Werdegang häufig dazu führt, dass man sich extrem gut im Thema Cybersecurity etablieren kann, weil man eben auch schon so unterschiedliche Blickwinkel mitbekommt. Mhm. Und das kann ich nur bestätigen, das ist bei mir genauso gewesen. Ich habe viele Jahre Key-Accounting gemacht, ich habe viele Projekte auch schon gemacht, zur Organisationsentwicklung beispielsweise. Ich habe viele Jahre eine Risikotransferstelle gehabt, also Risiken zu transferieren im Unternehmen in große Versicherungslösungen. Also das sind ganze Programme, die man konzernweit dann ausspielt, und habe da halt eben auch sehr stark mit rechtlichen Themen zu tun gehabt. Das zu meinem Hintergrund, genau. Und daraus entstanden ist dann ein Assessment, was wir bei uns im Hause gemacht haben, was ich dann eben auch begleitet habe zu so einem Cybersecurity-Reifegrad. Also das hatte unterschiedlichste Gründe. Irgendwann kommt man immer zum Punkt im Unternehmen, das wissen wir selber, Strukturen wachsen, die sind nicht immer ideal, da ist Verbesserungspotenzial. Und das war eben bei uns auch der Fall bei der Schnellicke, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen da was tun. Wir haben gestiegene Kundenanforderungen, wir haben aber eben auch regulatorische Anforderungen. Wir haben aber eben auch die Themen, die dann in so kleinere Vorfälle münden, die uns nicht großartig betreffen, die aber auch uns sehen lassen, dass da Verbesserungspotenzial ist. Genau, und so bin ich dann halt eben in die Situation gekommen, dass ich ein Cyber Security Assessment machen durfte für den gesamten Konzern oder für das gesamte Unternehmen, und daraus eben entstanden dann auch alles Weitere und meine heutige Funktion.
Was würdest du sagen, wenn man das vielleicht auch nochmal so neben deinem, was es dir gebracht hat, auf das Unternehmen überträgt? Warum, hast du vielleicht auch mal initial von Glück gesprochen, dass man damit mit diesem Assessment und den Ergebnissen daraus hat, vielleicht auch die neue Chance hatte, etwas komplett neu aufzubauen? Was war das Glück vielleicht dahinter auch für das Unternehmen, dass das sich so entwickelt hat?
Also das Glück ist dabei auf jeden Fall, dass man in dem Moment, wo man Dinge, und das ist ganz egal, in welchem Bereich man tätig ist, überdenkt, neu denkt. In Projekten heißt es ja häufig so eine grüne Wiese denken und dann wirklich nochmal ganz neu anfangen, dass man eben auch bestimmte gewachsene Strukturen, Silos durchbrechen kann und dann eben sowohl die bereits etablierten guten Funktionen, Prozesse, was auch immer man findet, Dokumente, mit neuen Aspekten und Strukturen verknüpfen kann. Und das ist für jedes Unternehmen, gerade im Bereich der Security, gerade bei sich so stark verändernden und schnellen Bedrohungen, die man sieht, neuen Sicherheitslagen, mit denen wir umgehen müssen, ist es extrem wertvoll und kann halt einen erheblichen Mehrwert auch bieten, das Unternehmen einfach auch in so einen Transformationsprozess zu übertragen und dort eben dann auch die entsprechenden Weichen zu stellen. Genau, und deswegen kann ich ganz klar sagen, das ist für jedes Unternehmen eigentlich Glück, wenn man von Zeit zu Zeit immer wieder über den Tellerrand hinausschaut und guckt, wo man sich selber auch verbessern kann oder eben wo man sich auch neu aufstellen kann.
Ja, das erstmal initial zu challengen und dann daraus vielleicht auch die Schlüsse zu ziehen, dass man in seiner Organisationsstruktur andere Wege gehen muss. Ich kann mir vorstellen, dass das in so einer Organisation gerade auch in der Größe vielleicht auch einen anderen Impuls setzt, als wenn man es, sag ich mal, in gewohnten Strukturen, in gewohnten Umgebungen, ohne alles aufzubrechen, einfach so weiterlaufen lässt. Was ich sehr spannend fand, du hast es ja in deiner Rolle auch beschrieben, irgendwo steht da Unternehmenssicherheit dran, was ja ein sehr, sehr großer Begriff ist. Vielleicht aber auch, wenn man deinen Werdegang sieht, das auch irgendwie deutlich macht, woher vielleicht auch dieser große Kontext dahinter kommt, weil du so einen breiten Umfang aus der Schnellecke dann auch über die Jahre kennengelernt hast. Es ist aber trotzdem so, dass uns, wir haben ja auch jetzt die 128. Folge und schon einige CISOs hier gehabt, ist vielleicht gar nicht so häufig ist, dass all diese Themen dann irgendwo zusammenlaufen. Ich glaube, an die letzte Person, an die ich mich so richtig erinnern kann in der CISO-Rolle, war, glaube ich, der Ibrahim von der Bäumer. Da haben wir auch gesagt, wie kannst du es schaffen, hier diese 27 Themen parallel zu machen und schon an Produktsicherheit als nächstes zu denken. So. Und so haben wir es bei dir auch erstmal so ein bisschen aufgefasst. Physische Sicherheit kommt mit den ganzen Informationssicherheitsthemen zusammen, die IT-Security-Themen, dass das alles so, sag ich mal, bei dir aufgehangen ist. Wie kommt das Zusammenspiel bei euch zustande? Ist es eigentlich durch den breiten Kontext deiner Vorerfahrung oder hat das noch vielleicht auch viel, viel mehr Gründe?
Nein, es hat deutlich mehr Gründe. Es hat einfach den Grund, dass wir unabhängig von Funktionen und Themen geschaut haben, wie wir das Unternehmen fit machen, bestmöglich aufstellen für die nächsten Jahre. Und das übergeordnete, heute total beflügelte Wort war dabei schon auch vor gut 3,5 Jahren Resilienz. Ja, also dass man halt wirklich eine Resilienz erreicht, dass man resilient ist gegenüber unterschiedlichsten Anforderungen, Bedrohungen oder auch unterschiedlichsten Situationen, in denen man sich befindet. Und daraus resultierend haben wir uns sehr lange auch hingesetzt, haben uns sehr lange auch ehrlicherweise die Karten gelegt, was ist drin, was ist raus. Am Ende waren dann die meisten Themen doch drin. Und ich muss sagen, dieser Ansatz würde auch nicht in jedem Unternehmen passen. Ja, also umso größer das Unternehmen, umso größer auch die Zentralbereiche, die gesamte Organisation. Wir haben das Glück, dass wir immer noch sehr stark flache Hierarchien haben und auch nur einige größere Zentralbereiche, ganz wenig auch nur, was unter dem Gesamtvorstand angesiedelt ist. Und klar war zum einen, das Thema Security muss unter den Gesamtvorstand, das muss Sichtbarkeit bekommen und das muss durchgreifen in jede einzelne Einheit. Und von diesem Ausgangspunkt her haben wir dann entwickelt, dass es extrem sinnvoll ist, Dinge miteinander zu verknüpfen. Und dabei ist relativ schnell rausgekommen, ja, wir machen da nicht nur Informationssicherheit und IT-Sicherheit, sondern wir nehmen auch gleich die physische und personelle Sicherheit dazu. Ich meine, es ist, ja, liegt auf der Hand. Und in der heutigen Zeit, also vor 3,5 Jahren wusste ich es noch nicht so ganz genau, aber wenn man heute schaut, glaube ich, wird es ja deutlich mehr auch diskutiert, wie wichtig das ist. Also egal, auf welcher Veranstaltung ich aktuell bin, ist das immer ein sehr, sehr großes Thema auch, wie man Sicherheitsthemen miteinander verknüpft im Hinblick auf hybride Bedrohungen. Genau, und darüber hinweg haben wir dann eben auch das BCM mit reingenommen, weil wir gesehen haben, dass wir das, wenn wir schon die gesamten Sicherheitsthemen nehmen, müssen wir da auch das BCM mit reinnehmen. Darüber spinnen wir ein Risikomanagement, weil wir in diesem risikobasierten Ansatz arbeiten. Ja, nehmen noch ein bisschen Awareness mit. Das gehört auch dazu. Und Krisen- und Notfallmanagement, um das Ganze abzurunden. Ja, also es ist viel, aber es ist aus meiner Sicht jetzt nach, wie gesagt, vor 3,5 Jahren haben wir angefangen, seit 2,5 Jahren ist die Organisation komplett etabliert, ist es für unser Unternehmen der bestmögliche Ansatz.
Wie sieht das aus, wenn jetzt da neue Themen dazukommen? Weil wir sind ja in einer sehr schnelllebigen Welt, wo links und rechts Neues aufpoppt.
AI zum Beispiel.
Stichwort AI den Security- und Governance-Themen dahinter, die wir natürlich vor allen Dingen in größeren Strukturen und vielleicht an, wenn man bei diesem Konzernbegriff bleibt, dann auch häufig sehen, dass das natürlich auch eine ganz andere Komplexität hat, was Shadow AI und Co. angeht. Aber selbst wenn man auch mal vielleicht nicht so fancy neue Themen nimmt, sondern vielleicht auch Regulatorik, die links und rechts immer mehr aus den Löchern sprießt und vielleicht auch gerade bei so international aufgestellten Unternehmen natürlich auch sehr unterschiedlich ist, von Deutschland über USA bis Asien und wo auch immer, mit verschiedenen regulatorischen Standards irgendwo oder auch Gesetzen man konfrontiert wird. Wie ist das so bei euch? Muss nicht spezifisch auf ein Thema eingehen, aber mal so in den Prozess, wie ihr dann entscheidet, ist das ein Thema, was in diese große Blase Unternehmenssicherheit gehört oder sollte es vielleicht auch woanders liegen? Wie steuert ihr das so?
Also es kommt natürlich da auch immer auf das Thema drauf an. Wenn ich unter dem Stichwort Regulatorik unterwegs bin, das machen wir tatsächlich bei uns auch alles. Mhm. Ob das halt AI Act ist, NIS 2, aber auch kundenanforderungsseitig, ob das eine ISO ist oder ein TISAX oder so, das liegt alles auch bei uns. Mhm. Das bedienen wir quasi halt gesamthaft aus einer Hand. Was aber auch für alle anderen Bereiche oder auch Standorte, die jetzt zum Beispiel Zertifizierungen müssen oder die mit regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen haben, sehr praktisch ist, weil sie uns, also dadurch, dass wir alles aus einer Hand machen, haben sie uns halt immer als Ansprechpartner auch vor Ort. Das heißt also, das sind kurze Wege und auch häufig kurze Entscheidungswege. Das heißt also, wenn jetzt eine Business-Einheit zu uns kommen würde, würde sagen, hey, wir müssen uns jetzt TISAX zertifizieren, dann wird halt gleich diese ganze Maschinerie in Gang gesetzt. Wir wissen ganz genau, wie, wo anmelden, was machen und sind dann quasi sozusagen der Headquarter-Support und steuern das Ganze dann aber auch entsprechend. Das ist die eine Sache. Wenn wir jetzt natürlich aber auch an so andere Themen denken wie AI, was ja nun wirklich also in jedem Unternehmen gerade ganz oben auf der Agenda steht, hoch priorisiert wird, da ist es tatsächlich so, dass wir häufig zuliefern. Das heißt also, wir liefern die Governance zu. Wir haben jetzt gerade einen neuen Prozess etabliert, in dem wir relativ schnell Use Cases durchprüfen und bewerten können, sodass eben auch die Einheit bei uns, die AI etablieren soll, schneller wird. Weil das ist wirklich auch etwas, und da kommt wieder dann so ein bisschen dieses Brückenbauen zum Tragen. Mhm. Es geht ja nicht darum, und das ist ja leider häufig so, dass die Security als Blocker empfunden wird, sondern wir wollen wirklich da sein, um eben auch, ja, auch ein geflügeltes Wort zu enablen. Also, dass wir wirklich sagen, wir sind da, wir helfen euch und wir finden gemeinsam eine Lösung und versuchen auch aus unserer Sicht, ich sage immer die Portion Sicherheit, andere würden sagen Security by Design. Für mich ist es die Portion Sicherheit, weil es dann immer jeder besser versteht, direkt mit reinzudenken. Wir machen beispielsweise jetzt bei den AI-Use-Cases einmal eine Sicherheitsbewertung. Jeder weiß dann, woran er ist, wie wir die Dinge sehen und können das dann eben durchs AI-Board einmal geben und dann relativ schnell entscheiden und weitermachen.
Gutes Beispiel.
Ja, klingt auf jeden Fall hochspannend, auch was die Dynamik in Zukunft bietet. Jetzt hast du in deiner Einleitung ja auch nochmal ganz kurz zur Schnellecke gesagt, dass ihr in vielen Ländern dieser Welt tätig seid. Wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, waren es, glaube ich, 19 Länder, in denen irgendwelche Niederlassungen wiederzufinden sind. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Und jetzt wissen wir ja auch, dass das natürlich immer mal wieder eine Herausforderung für Security-Organisationen sein kann. Die ganze Welt, nicht nur aufgrund der verschiedenen Arbeitszeiten, sondern auch aufgrund der verschiedenen Charaktere und der Entfernung vielleicht auch zu einem Hauptquartier zu integrieren. Was ist da so euer Rezept, wenn wir eben schon mal so von so einem groben Rezept gesprochen haben, wie ihr diese Regionen integriert?
Ja, also das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung. Und wir haben uns auch anfänglich, als wir das Programm, das Security-Programm aufgesetzt haben, sehr lange Gedanken gemacht, wie wir überhaupt steuern können. Ja, weil es bringt ja nichts. Und das wird ja auch jeder Sicherheitsverantwortliche sagen, wenn ich nur eine reine Dokumentation habe, dann habe ich irgendwo meine Richtlinie liegen im Schrank und niemand hält sich halt dran. Und das ist tatsächlich ja auch der Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, natürlich finden wir auch, wenn wir jetzt in die USA gehen, nach Mexiko, Südafrika oder auch gerade Asien, ein unterschiedliches Risikoverständnis, aber auch ein unterschiedlicher Risikoappetit, aber natürlich auch unterschiedliche Anforderungen vor. Also das heißt, auch da sind natürlich die Kundenanforderungen andere, auch die nationale Gesetzeslage ist eine andere. Und mir war da insbesondere immer wichtig, dass man Mindeststandards setzt. Also, dass man zum einen erstmal sagt, ich habe so einen gewissen Mindeststandard zu unterschiedlichsten Themenbereichen, die ich gesetzt habe, die auch erfüllt werden sollen. Und dann ist es aber so flexibel auf der anderen Seite, dass ich auch sagen kann, dann habe ich in den USA beispielsweise noch XY andere Anforderungen, die kann ich damit kombinieren. Das heißt also, dann kann sozusagen der Geschäftsbereich oder die Business-Einheit, je nachdem, wie weit ich es runterbreche, nochmal sehr flexibel reagieren auf das, was sie dann national oder am Standort sogar vorfinden. Das war ganz wichtig und daraus ist dann quasi ein großes Rahmenwerk entstanden, was von uns vorgegeben wird und was halt dann entsprechend auf jedes Thema, ob das zum BCM ist, ob das zum Thema Identity and Access Management ist oder wir unterhalten uns über Vulnerability Management, das können wir darüber halt eben alles entsprechend steuern. Und das Gute ist, dass wir zwei sehr große Geschäftsbereiche haben, also einmal Logistik, einmal Produktion, mit einer zentral gesteuerten IT. Das heißt also, jeder Geschäftsbereich hat eine eigene IT-Abteilung, die halt dann eben steuert bis in die letzte Business-Einheit hinein. Und das hilft natürlich dann immens auch bei der Umsetzung von solchen Mindeststandards. Und dann muss man aber auch dazu sagen, also das ist der eine Punkt, ne? Dann hat man das Rahmenwerk und muss ja. Das natürlich auch irgendwie dann etabliert bekommen. Und dazu gehört halt insbesondere auch eine saubere Organisation nach unten zu haben, also nicht nur im Headquarter, in den Zentralbereichen entsprechende Funktionen, sondern eben auch an den Standorten oder in den Business-Einheiten, die das Thema Security eben auch tragen und kommunizieren und dort etablieren. Der Austausch ist extrem wichtig. Und was eben auch sehr wichtig ist, ist zu verstehen, wie ticken denn meine Kollegen am Standort XY. Ja? Also wir Deutschen, wir haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Wir vermeiden immer Unsicherheiten. Ne? Es muss alles immer erst analysiert werden und dann versuchen wir irgendwas noch zu verschriftlichen, bevor wir dann irgendwann anfangen. Und wenn man sich jetzt so, wenn man mal so in die USA schaut, die sind schon eher pragmatisch unterwegs. Also sie sind auf einem deutlich niedrigeren Sicherheitsbedürfnislevel. Und das muss man auch verstehen. Und da muss man eben dann auch viel kommunikativ ansetzen.
Ist es denn auch so, gerade durch diese unterschiedlichen Mindsets oder auch den Risikoappetit, den du angesprochen hast, dass es auch so eine gewisse Kontrolle bedarf, um einfach auch nochmal den Anforderungen, die man rübergibt und ich sag mal den tausenden Kilometern, die man dazwischen sitzt, am Ende auch zumindest nochmal, weil wir eben auch in Deutschland sind, nochmal so einen Nachdruck zu verleihen und zu sagen, naja, wir schauen uns das aber auch nochmal in einem kleinen Test an, weil ich habe schon auch von dem einen oder anderen mal gehört, der für so eine weltweite Organisation dann tätig ist, dass gerade in asiatischen Ländern zum Beispiel auch in den Ländern, wo Fehler oft zu so einer Art ja, du verlierst jetzt deinen Job und wir verschweigen es lieber, Kultur gehören, dass die natürlich auf dem Papier immer wieder sagen würden, haben wir, aber wenn man dann, ich sag mal, in Kolkata in Indien dann ins Büro geht, wenn man sagen, was ist das hier für ein Büro, also ist ja nicht mal ein Büro, ist das auch so ein Punkt, der dann auch nochmal in so einer Organisation notwendig ist oder kann man irgendwann auch zu dem Vertrauen kommen, dass es eigentlich dann klappt, wenn alle über ihre Mindsets und die Erwartungshaltung gesprochen haben?
Das funktioniert nicht 100%. Dafür ist dann eben auch die Distanz einfach zu groß, ja. Und dafür kann man dann eben auch nicht immer vor Ort sein oder bekommt halt auch eben häufig Entwicklungen nicht so sehr mit. Man muss schon auch ein Stück weit darauf natürlich vertrauen. Mhm. Das geht aber aus meiner Sicht nur, wenn man auch wirklich auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Also wenn ich dieses klassische Top-Down-Prinzip anwende und sage, ich gieße immer alles nur von oben nach unten und ihr müsst es dann ausführen, dann habe ich ganz schnell niemanden mehr bei mir. Mhm. Wenn ich aber sage, okay, wir erarbeiten das gemeinsam und du kannst dir sicher sein, du kriegst von uns Support. Und das ist immer das Allerwichtigste. Das ist natürlich auch ein immenser Aufwand für alle, die jetzt in der Organisation, in der Sicherheitsorganisation arbeiten. Aber der Support ist da. Ich lasse dich nicht alleine. Aber wir machen das gemeinsam. Dafür muss ich natürlich auch wissen, was bei dir wirklich die Situation ist. Und das ist auch etwas, das es ist kein Audit, ja. Also ich komme ja nicht als externer Auditor und sage, zeig mir mal, wie du es machst, und du sagst mir dann, ah, ich mache alles ganz schick. Nein, wir sprechen wirklich über die Pain Points. Wir sprechen über die Gaps und wir sagen dann, okay, und wie lösen wir das? Wie kriegen wir das in saubere Maßnahmen, die wir gemeinsam angehen und die am Ende auch zu dem gewünschten Erfolg führen? Denn dann bin ich wieder am Anfang. Ich mache keine Sicherheit fürs Papier, sondern ich mache nur Sicherheit, die halt auch wirklich dann umgesetzt wird. Und da sind wir noch nicht da, wo ich gerne wäre. Mhm. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg. Und dann empfindet man ein internes Audit vielleicht auch nicht als reine Überprüfung, sondern tendenziell eher als Austausch auf Augenhöhe, bei dem jeder lernt und bei dem man eben am Ende auch gemeinsame Ziele setzen kann und sagen kann, so, und das sind jetzt die drei Prio-Maßnahmen und die verfolgen wir jetzt, bis wir sie wirklich umgesetzt haben. Und das ist mein Ansatz oder das ist unser Ansatz und damit fahren wir auch aktuell sehr gut.
Jetzt ist es ja so, ihr habt mal vor längerer Zeit ein Assessment gemacht und habt euch dann einen Plan gebaut, eine neue Organisationsstruktur geschaffen, wo wollen wir wie hin? Das Ganze mit den, sag ich mal, mit dieser Komplexität, die wir gerade mal besprochen haben, von der Vielzahl an Themen, die irgendwo unter dem Schlagwort Unternehmenssicherheit liegen, mit der Komplexität der weltweiten Struktur, vielleicht auch unterschiedlichen Kulturen, Komplexität in Prozessen, aber auch Governance. Jetzt ist es ja so, wenn man so ein Assessment gemacht hat und sich einen Plan baut, dann sagt man ja, das dauert jetzt über einen dicken Daumen so und so lange. Aber wie lange dauert so etwas wirklich? Und wie ist dann vielleicht auch, wenn man so einen Daumenwert, den man am Anfang sich mal fröhlich auf so eine schöne Präsentation wirft, wenn man den nicht hält? Oder wie realistisch ist der vielleicht? Und was macht man, wenn man den nicht erreicht?
Ja, ich spoilere mal ein bisschen. Es ist nicht erreicht worden in der Zeit, die ich veranschlagt hatte. Aber ich habe mich auch bewusst nicht immer für einen ganz klaren Zeitplan entschieden. Mhm. Warum? Ich habe eben auch schon ein paar Projekte hinter mir und ich bin ja starke Verfechterin eines iterativen Ansatzes. Ich mache was, ich lerne daraus, ich mache was, ich lerne daraus, ich mache einfach immer weiter. Und deswegen haben wir eben auch uns natürlich Ziele gesetzt und das waren sehr große Ziele auch. Wir haben, wie gesagt, eine komplett neue Organisation aufgebaut, wir haben Personal angebaut, wir haben ganz neue Funktionen geschaffen, die es so nicht gab im Unternehmen. Wir haben dem Ganzen eine Struktur gegeben, wir haben also da wirklich ein Security-Programm aufgesetzt mit unterschiedlichen Teilprojekten darunter auch, um eben alles an Themen auch zu bedienen. Wir haben dieses Framework etabliert, was in bestehende Strukturen auch ein Stück weit eingebettet wurde, aber eben auch neue Dinge geschaffen hat. Was man schnell merkt, ist, dass bestimmte Dinge, die man zu Anfang vielleicht als Beschleuniger gesehen hat, vielleicht doch nicht so unbedingt ein Beschleuniger sind. Also man muss sich dann wieder, man muss immer noch mal wieder so ein Recap machen und sagen, oh, wo bin ich jetzt gerade? Und warum bin ich jetzt nicht so schnell, wie ich es gerne wäre? Warum ist das, was ich halt als Riesengewinn gesehen habe, jetzt vielleicht doch nicht so ein Riesengewinn? Und das war ein absoluter Lerneffekt, den ich aber auch extrem wichtig finde. Das heißt, also wir entwickeln immer noch, wir sind jetzt seit 2,5 Jahren dabei, wir entwickeln immer noch die letzten Puzzlestückchen, die wir benötigen, die ich eigentlich dachte, dass wir sie dieses Jahr schon fertig hätten. Was aber gut ist, ist, dass der gesamte Rahmen stimmt. Das heißt also, selbst wenn ich kleine Teile nicht fertig habe, weiß ich, es ist absehbar. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise noch nicht bis in die letzte Business-Einheiten ein Audit gemacht habe, habe ich da aber trotzdem schon so eine grobe Reifegradbestimmung. Das heißt also, ich kann da schon so gewisse Reifegrade in bestimmten Themen mitgeben. Und das ist das Wichtige. Das heißt, wir können jetzt schon an Maßnahmen arbeiten. Wir müssen nicht warten, bis es fertig ist, sondern wir arbeiten immer schon, portionsweise an den Maßnahmen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich, wo man sich Zeit geben muss, wenn es sauber werden soll und auch effizient. Und wenn man nicht eben nur auf dem Papier tolle Projektpakete hat, die dann nachher den Status abgeschlossen oder erfolgreich abgeschlossen bekommen. Also das heißt am Ende, dass man eben, man muss es annehmen, dass man sich in einem Transformationsprozess befindet und nicht eben nur in einem Projekt, was halt einen Start und ein Ende hat.
Ich glaube, das ist vielleicht auch das wichtigste Learning, was man so mit nach draußen geben kann, wenn ich das jetzt mal so übersetze, wie ich es verstanden habe. Und du kannst es ja gleich verifizieren oder auch nicht. Aber dass sich auch selbst, wenn man Ziele hat, der Weg ja zu diesen Zielen über so ein Programm, über die verschiedenen Teilprojekte ja auch extrem ändern kann. Ne? Also ich glaube, zu Beginn zu sagen, in 3 Jahren sind wir bei den Zielen und alles im letzten Durchdesign zu haben, da wird man wahrscheinlich nie hinkommen, weil dann macht man erstmal 3 Jahre Design, bevor man überhaupt einen Stein umdreht. Deswegen muss man vielleicht auch eine gewisse Agilität mitbringen, wenn man sich sowas auf die Fahne schreibt, so große Ziele erreichen möchte und so viel ändert und der Weg dahin vielleicht gar nicht immer ganz klar ist, dann ist es wahrscheinlich auch, dann ist es eher ein Daumenwert, oder? Und nicht ein fixes, dann haben wir es abgeschlossen mit allen Mitteln.
Ja, absolut. Und vielleicht nochmal als Beispiel auch, was ich auf dem Weg gesehen habe, ist, dass das ursprüngliche System sehr gut funktioniert, mir aber eine wesentliche Komponente fehlte. Das heißt also, das Rahmenwerk mit unseren Mindestsicherheitsvorgaben war sauber und gut. Mir fehlte aber noch diese Steuerbarkeit da drin. Das heißt, wir haben auf dem Weg Reifegrade entwickelt. Die waren zu Anfang gar nicht eingeplant. Mhm. Und das ist etwas, wer sich da schon mal tiefer mit beschäftigt hat, zu unterschiedlichsten Themen Reifegrade standardisiert zu ermitteln, die man bis auf die kleinste Business-Einheit runterbrechen kann. Das dauert. Also wow, aber das war ein mega Lerneffekt für uns alle und hilft uns jetzt enorm. Das heißt also, es hilft extrem, an den Punkten, wo man muss, viel Zeit aufzuwenden und sich wirklich viel Gedanken zu machen, aber dann auch erstmal wieder Dinge auf die Straße zu bringen. Also nicht nur wirklich theoretisch zu denken, sondern immer wieder auch zu sagen, so und jetzt arbeite ich das erstmal ab, jetzt bringe ich es auf den Weg und dann mache ich wieder weiter und dann überlege ich mir wieder neue Sachen. Und dadurch ergibt sich dann am Ende auch ein sehr, sehr gutes Gesamtbild.
Kurze Werbung.
Hast du am 17. September schon etwas vor?
Wenn du etwas mit IT zu tun hast, solltest du dir diesen Tag auf jeden Fall im Kalender vormerken.
Ganz genau, Marcel. Denn dann geht der Deutsche IT-Security-Kongress, kurz DITSK, in die sage und schreibe 7. Auflage.
Beim Deutschen IT-Security-Kongress kommen die wichtigsten IT-Entscheiderinnen, internationale Hersteller und die besten Speaker zusammen.
Dieses Jahr sind wir das erste Mal in der Osnabrückhalle und euch erwartet ein Tag rund um IT und Cybersecurity.
Das Ganze gestalten wir mit Keynotes, Panels, Workshops und natürlich sind auch unsere verschiedenen Themenwelten am Start, bei denen du dich mit internationalen Herstellern, aber auch Gleichgesinnten vernetzen kannst. Und so viel sei schon mal gesagt, die erste Keynote des Tages wird Carsten May wird vom BKA halten.
Da freue ich mich drauf, Carsten als ein Bekannter unseres Podcasts. Alle Infos zum Deutschen IT-Security-Kongress 2026 und die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du unter it-ist-alles.de/Kongress2026.
Wir freuen uns, dich vor Ort in Osnabrück begrüßen zu dürfen.
Also nochmal it-ist-alles.de/Kongress2026. Bis bald.
Bis bald.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Jetzt hat man dann ja irgendwann den Punkt, wo man sicherlich in die ersten Projekte dann gegangen ist und sich dann KPIs, Reportings irgendwann mal zur Hilfe nimmt, um Security messbar zu machen und auch Verbesserungen messbar zu machen. Du hast eben schon mal über die Sparte der Produktion gesprochen, die KWD. Und die Schnellecke ist ja die Logistik. Also ihr habt ja sozusagen 2 Unternehmensstränge und hast davon ja auch eben schon mal berichtet, wie das auch IT-technisch an sich bei euch betrachtet wird. Kann man denn da gemeinsame KPIs und auch Reportings schaffen oder muss man das in den beiden Handlungssträngen und auch in den Geschäftsfeldern, könnte man sagen, auch ganz unterschiedlich sehen?
Ja, mein Anspruch war es natürlich und ist es auch immer noch, da ein einheitliches Reporting und auch eine einheitliche KPI-Struktur aufzusetzen, weil ich sonst halt eben auch mit dem Rahmenwerk nicht mehr in dem Modus bin, dass ich es vergleichen kann miteinander. Und dadurch, dass ich eben auch diese Reifegradentwicklung gemacht habe, ist es natürlich umso wichtiger, dann auch zu sagen, ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen. Das ist aber natürlich nicht so einfach, weil die Risikoprofile sind auch ganz unterschiedlich. Also die Produktion hat logischerweise riesengroße Anlagen. Also wir produzieren dort Tragrahmen für Autos in Presswerken. Die haben ganz viel OT. Da sind ganz unterschiedliche Systeme auch da und Bedarfe auch da auf der einen Seite. Da ist auch das Thema der Verfügbarkeit ein ganz anderes, als wenn ich jetzt in die Logistik rüberspringe, wo wir Werksversorgung machen bei einem beispielsweise Automobilhersteller und just in time, also direkt auf Abruf ans Produktionsband liefern müssen und da auch sauber liefern müssen und da keine Fehler passieren dürfen. Da sprechen wir natürlich über ganz andere Dinge. Und da war es halt wichtig zu sehen, okay, wo können wir denn miteinander vergleichen? Diese Reifegrade kann man übereinlegen, das ist das Gute. Deswegen hat es eben auch so lange gedauert, weil man diese unterschiedlichen Anforderungen und Bedarfe da in einen Topf geworfen hat. Man kann natürlich auch Inzidentraten, Events, man kann Third-Party-Risk-Management, also wie gehe ich mit meinen Lieferanten und Dienstleistern um. Das sind alles so Themen, die man halt auch schon in so ein gesamtheitliches Reporting oder eine gesamtheitliche Bewertung geben kann. Beim Thema AI ist es auch so. Die Sicherheitsbewertung für einzuführende Tools ist auch relativ identisch, auch wenn der Bedarf dahinter oder der Use Case ein anderer ist. Und deswegen gibt es schon natürlich viele, viele Parameter, die man miteinander vergleichen kann und die man dann harmonisieren kann, aber eben nicht an jeder Stelle. Und da muss man ganz genau schauen, was sinnvoll ist und was auch am Ende, und das muss man ja sagen, also das Thema Sicherheit ist ja aufgehängt in der Holding, um diesen Gesamtkonzernblick auch zu haben, um eben auch Synergieeffekte und Effizienzen zu hebeln für den gesamten Konzern. Und da muss man dann eben auch den Blick drauf richten und dann genau schauen, was man dort zusammenbringt. Aber das klappt insgesamt trotz der unterschiedlichen Anforderungen sehr gut.
Kann man sagen, so mit der Erfahrung, die du jetzt so in beiden Bereichen hast, auf der einen Seite das klassische produzierende Unternehmen und auf der anderen Seite die Logistikwelt, ohne das jetzt auf eure Unternehmen zu beziehen, sondern eher im Globalen, dass eine Branche mit mehr Komplexität oder einem größeren Risikoprofil im Grunde genommen ausgestattet ist, wenn man sie mal so wirklich nebeneinander hält? Oder gibt es eigentlich, sag ich jetzt mal, da keine ganz großen Unterschiede?
Also aus meiner Sicht sind die Unterschiede gar nicht so groß. Der Weg ist relativ klar. Also wir befinden uns ja wirklich als Teil einer hochsensiblen Lieferkette in diesem Spannungsfeld zwischen Automobilhersteller und Lieferanten und Dienstleistern. Also das ist ja unser Platz sozusagen. Und ob ich da dann Logistik mache, wo ich eine hohe Zeitkritikalität drin habe, das ist natürlich sehr entscheidend auch fürs BCM. Oder ob ich dann halt eben in die Produktion gehe, wo ich eine hohe Verfügbarkeit haben muss und dann entsprechend da auch wieder ins BCM reingehe. Also die Unterschiedlichkeit ist da, aber die Anforderungen sind in beiden Segmenten hochkomplex, weil man eben alles zusammen betrachten muss, damit man eben auch als Teil dieser Lieferkette funktioniert. Und das ist ja das Ziel, dass wir funktionieren, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir hier letztendlich auch die Kundenanforderungen bedienen können und eben auch sauber unsere Lieferanten und Dienstleister im Blick haben. Und das gilt für beide Geschäftsbereiche gleich, mit unterschiedlichen Risiken, aber letztendlich beides hochkomplex.
Ich finde es ein spannender Gedanke, weil ich meine, wir als Dienstleister haben den Gedanken ja durchaus auch häufig, dass wir uns und gerade wir als PCO natürlich auch in ganz vielen verschiedenen Branchen bewegen, Und irgendwie, Marcel, vielleicht kannst du auch mal so aus deiner Erfahrung schildern, gefühlt, jeder sagt, wir sind ganz besonders. Ne? Also unsere Branche ist besonders.
Ist ja menschlich.
Anforderungen XY.
Sagen ja nicht nur Unternehmen, das sagen ja auch Menschen. Ne?
Das ist so. Aber das ist so das Gefühl natürlich, was alle haben. Und trotzdem eint einem in der Informationssicherheit, in der Unternehmenssicherheit, dann trotzdem ja ganz, ganz viel. Ne? Und vielleicht nochmal mit ein bisschen anderen Spannungsgraden, aber im Grunde genommen, so unterschiedlich ist die Welt dann manchmal am Ende des Tages gar nicht zwischen Produktion und Logistik, oder? Was sagst du, Marcel?
Ich habe die Tage noch so einen Versicherungsbogen gesehen von einer Cyberversicherung, die dann halt auch einfach nur sagt, naja, also was ist ihr Risiko im Bereich Business E-Mail Compromise, Malware, Ransomware und Übernahme ihres ADs so oder Entra-ID? Und ich denke mir, ja, also gut, das Einzige, was man vielleicht noch mit aufnehmen könnte, ist sowas wie DDoS. Aber wenn ich nicht Netflix bin, interessiert mich das in der Regel auch nicht, ne, wenn ich kein Streaming anbiete. Also das ist ja am Ende ist das, wovor wir uns schützen, ja auch in vielen Fällen sehr, sehr identisch und ähnlich und lässt sich an zwei Händen abzählen, was es da an Bedrohungen und Risiken gibt. Und von daher ist es im Kern so, dass du wahrscheinlich mit 95% deiner Themen immer den Kern triffst und dann hast du diese 5% Besonderheit, die es dann gilt herauszuarbeiten und die dann vielleicht diesen Unterschied machen. Aber ist ja so wie mit der Verfügbarkeit von Internetleitungen, 5% ist eine ganze Menge. Und das ist dann aber der Schritt, den du gehen musst und der dann halt auch nochmal richtig Zeit und Geld kostet. Aber wenn man von vornherein, glaube ich, mit dem Mindset reingeht und sagt, ich bin besonders und ich möchte das Rad neu erfinden, das ist vielleicht nicht der allerklügste Weg, wenn andere Leute vielleicht schon mal diese Arbeit investiert haben und ich dann auch einen kleinen Headstart hinlegen kann. Ich meine, ganz viele Internet-Startups haben es ja bewiesen. Die haben ja das Businessmodell nicht gänzlich neu erfunden. Die haben es ja einfach alle kopiert, schneller und einfacher gemacht, aber basieren auf ähnlichen Dingen. Und von daher glaube ich, ja, es gibt eine gewisse Individualität, aber ich glaube, manchmal denken wir auch, dass sie vielleicht in unserem ein oder anderen Business Case dann doch deutlich höher ist, als sie eigentlich da draußen vielleicht angesehen werden könnte.
Ja.
Ja, kann ich auch nur unterstreichen. Und ich glaube, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was sind unsere Angriffsvektoren, ja, und da wird sich jeder Sicherheitsverantwortliche sehr viele Gedanken drüber machen, wo sind meine Angriffsvektoren, die sind doch relativ identisch in den meisten Unternehmen, ja, und ich glaube aber, was insbesondere für Unternehmen sehr wichtig ist, also halt auch eine deutliche Unterscheidung, sind so regulatorische Anforderungen. Ja, also wenn ich jetzt mal schaue, falle ich unter NIS 2, ja oder nein, ist der Cyber Resilience Act für mich wichtig? Bin ich ein kritisches Unternehmen? Bin ich keins? Und das sind halt für mich auch so Dinge, wo ich dann sage, okay, da gibt's halt Unternehmen, die können sicherlich ein bisschen entspannter durchs Leben laufen, haben aber trotzdem diese ganzen Angriffsvektoren, weil sie es vielleicht einfach nur nicht nochmal durch die Regulatorik vor Augen geführt bekommen oder da halt eben dann auch entsprechend nachschärfen müssen.
Ne? Ja, es ist ein guter Hinweis, nochmal die Regulatorik mit auch zu betrachten, weil ich glaube, da sind wahrscheinlich dann wirklich die größten Unterschiede auch im Management, weil sonst sind es wahrscheinlich die Kleinheiten unten drunter, ob da jetzt noch eine Anlage steht oder vielleicht auch was anderes sein mag in der IT-Infrastruktur, was dann vielleicht besondere technische IT-Security-Maßnahmen benötigt. Aber die Regulatorik kann ja dann auch teilweise noch viel, viel tiefer gehen als in Anführungszeichen so globaleren Regulatorik wie NIS 2, in einzelne Branchen rein, wenn man jetzt mal in Logistik guckt, wo wir, glaube ich, zuletzt auch mal wieder Themen hatten mit Versender von Luftfracht, wo man dann auf einmal im ersten Kontext vielleicht gar nicht denkt, oh, da kriege ich jetzt gleich eine Security-Regulatorik für meine Branche auferlegt, aber dann hintenrum doch
irgendwie. Das Luftfahrtbundesamt macht jetzt auch IT-Security, also von daher.
Ja, also das ist mit Sicherheit ein ganz wichtiger Impuls, den du da nochmal gebracht hast, Jardine, ja. Das bringt uns schon fast zu dem Ende unserer Folge, wo wir nochmal einen kleinen Ausblick natürlich immer mit unserem Gast vorhaben. Und zwar hast du ja berichtet auch, dass dieses Silo-Aufbrechen, diese Größe des Begriffs Unternehmenssicherheit natürlich auch irgendwo dehnbar ist und vielleicht neue Dinge dazukommen. Jetzt wollen wir mit dir mal den Blick in die Glaskugel werfen. Was könnte denn so das nächste heiße Thema sein rund um die Unternehmenssicherheit, was vielleicht in eurer Organisation auf der Agenda stellt und vielleicht dann auch irgendwo eine Verankerung in dem Kontext Unternehmenssicherheit und in deinem Team erhält?
Ja, ich glaube, es ist leider noch nicht ein Thema, ein einzelnes Thema. Es ist immer so, für mich ist es immer so ein Dreiklang, ja. Also ich gehe nochmal zurück zur Regulatorik. Also was sind meine regulatorischen gesetzlichen Anforderungen? Was sind meine Kundenanforderungen? Und was gibt auch so die externe Bedrohungslage her? Also was wirkt sozusagen auf das Unternehmen und dann eben auch auf meine Security-Organisation ein? Und ja, ich versuche gerade so ein bisschen diesen Hype um Claude Mythos für mich eher wieder so ein bisschen runterzudämpfen, weil ich ehrlicherweise der Meinung bin, dass man das Thema auf eine andere Art und Weise angehen sollte, als dass man da in so Panikzustände verfällt. Heißt aber nicht, dass ich das Thema deswegen liegen lassen kann. Ganz im Gegenteil. Also ich muss mir Gedanken machen, wie ich in meine aktuellen Strukturen, in mein Security Framework, dieses Thema der Schnelligkeit noch besser verankere. Ja, und da sind das wird halt insbesondere natürlich auch mein Third-Party-Risk-Management betreffen. Das wird insbesondere mein Vulnerability-Management, aber auch mein Incident-Management betreffen. Also das ist ein Thema, was bei mir stark im Fokus steht. Ansonsten, ja, NIS2 natürlich auch, wobei wir sind da in der Umsetzung und wir sind nur in einigen Ländern betroffen. Von daher bin ich da noch relativ entspannt und sehe das so als ich sage jetzt mal, wir müssen es mitnehmen. Es ist aber nichts, worauf wir uns nicht eh schon vorbereitet hätten mit. Und was wir halt sehr stark auch sehen, sind eben gestiegene Kundenanforderungen. Wenn man jetzt mal raus aus der, also selbst in der Automobilindustrie ist natürlich das Bedürfnis nach Sicherheit ein deutlich höheres geworden in den letzten Jahren. Aber auch in die Zukunft gedacht, wenn man mal in andere Branchen sich bewegt, in andere Wirtschaftssektoren sich bewegt, wir machen auch ein bisschen was in der Luftfahrt, hat man hier nochmal ein ganz anderes Set an regulatorischen oder auch an Kundenanforderungen, was man dann bedienen muss. Das heißt also, das sind so diese großen Themen, die ich aktuell sehe und die sich natürlich durch so eine veränderte Bedrohungslage, also Stichwort hybride Bedrohung, das ist auch so ein Buzzword tatsächlich, aber wenn man das wirklich mal auseinandernimmt und für sich auch beurteilt, gibt es da aus meiner Sicht sehr viel Handlungsbedarf für die meisten der Unternehmen. Ja, also dass man halt diese Kombination aus physischen und Cyberangriffen eben sauber in der Vorbereitung halt auch mit berücksichtigt.
Ja, sehr spannend. Also ich glaube, wir haben einige Faktoren, die unsere Glaskugel noch etwas im Nebel halten, die mit Sicherheit vielfältig sind, so wie du es gesagt hast, auch was vielleicht dann auch die Bedrohungslage, wie sich die Ganze entwickelt, Regulatorik, da kommt ja gerade gefühlt auch nicht nur in der EU alle paar Monate, was vielleicht noch Neues, Spezielles, was man mitdenken muss in dem gesamten Kontext. Und da bin ich mir auch sicher, dass euch in diesem sehr globalen Team Unternehmenssicherheit mit Sicherheit nicht langweilig wird. Und ihr genug Themen habt, sowohl jetzt schon als auch in der Zukunft, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Und sag an dieser Stelle mal einen ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Einblicke zu geben, Einblicke in deinen Werdegang, in deine Aufgaben, in eure Aufgaben im Team, wie man das auch, ich sage jetzt Konzern, wie man das in einem eher Konzern dann auch strukturiert, mit welchen Herausforderungen man unterwegs ist. Und es waren wirklich sehr spannende Impulse. Ich glaube, wo sowohl kleinere als auch größere Unternehmen was mit rausziehen können, die vielleicht mal vor ähnlichen Herausforderungen stehen, in welchem Rahmen auch immer, dann vielleicht an dich, an uns denken und ein Stück weit damit vielleicht sicherer oder vielleicht noch konstruktiver werden. Also vielen Dank, Janine.
Ja, ich danke euch auch sehr herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Marcel, du hast natürlich wie immer die letzten Worte. Die werden wir dir nicht klauen. Ah. Das tun wir nicht. Dann kriegen wir Ärger.
Also ich muss mir jedes Mal was fürs Ende überlegen. Ne? Das ist richtig fies. Ja. Und dann, aber ich habe ja am Anfang, habe ich ja
das
lange.
Das ist wie so eine Wissenskontrolle, ja, ob du gut aufgepasst hast.
Ich habe gut aufgepasst. Ich habe ja lange am Anfang, musst du ja nochmal nachrechnen, 2 hoch 7 sind 128. Das heißt, es dauert jetzt. Es dauert jetzt noch richtig lange, bis wir quasi bei 2 hoch 8 angekommen sind, weil wir haben jetzt zum Thema Zeitplan, wir haben jetzt 5 Jahre gebraucht, ich glaube ein bisschen länger, für 2 hoch 7, das heißt für 7-Bit-Folgen. Wir wollen ja jetzt 8-Bit, also ein Byte, voll machen, das dauert noch.
Ja, so viel muss ich, genau muss so lange dann, wie jetzt, würde ich sagen.
Ja, genau, im Zweifel so lange wie jetzt. Und wenn nicht, dann müssen wir es halt nochmal iterieren und dann nochmal überlegen, ob wir dann vielleicht den Zeitplan anders gestalten. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das war nochmal sehr aufschlussreich auch, was dort alles hintersteckt, auch bei euch, wie ihr diese Herausforderung annehmt. Und das ist schon sehr gut durchdacht und hat Hand und Fuß. Und ich glaube, das macht so die Mischung aus all den Gesprächen, die ich so in den letzten Monaten und Jahren auch in diesen Bereichen gehört habe mit den Herausforderungen, das so ein bisschen, als hättet ihr ein gutes Rezept gefunden, was aber auch wieder bedeutet, dass jeder auch sein Rezept suchen muss, anhand von den Zutaten, anhand der Köche und am Ende dann sein Essen zusammenstellt. Und von daher bleibe ich da gespannt. Das Claude-Thema bewegt uns auch eher jetzt nicht in dem, dass wir sagen, ja, okay, jetzt schlagen wir alle die Hände über den Kopf zusammen, aber just am Wochenende haben wir beispielsweise bei uns eine Reporting-Plattform abgeschaltet, die wir im SOC verwenden, um unseren Kunden Daten zur Verfügung zu stellen. Die läuft auf Grafana. Grafana hatte irgendwo bei Git ein bisschen Konfigurationsprobleme und da ist Source Code geleakt. Das ist an sich erstmal nicht mega kritisch, aber durch die neuen Modelle ist natürlich auch eins möglich, auf diesen Code zu gehen und die KI suchen zu lassen nach potenziellen Schwachstellen, die heute halt noch keiner kennt. Und dann wirst du schon am Wochenende von irgendwelchen Zero Days gejagt. Deswegen haben wir das gelesen, mitbekommen und in diesem Risikomanagement-Prozess relativ schnell entschieden, naja, so wichtig ist es nicht, dass wir diese Plattform brauchen, weil sie ist am Ende nur ein Reporting-Tool und sie ist nicht operativ tätig. Wir schalten sie lieber erstmal aus, bis wir wissen, was dort passiert. Haben die Kunden informiert und gehen jetzt quasi diesen Schritt. Und ich glaube, das ist etwas, das muss uns alle zum Umdenken bringen, weil KI wird halt einfach der neue Player in dem Ganzen und wird dann nochmal eine neue Dynamik von der Seite erzeugen, die man nicht ignorieren darf, aber die man sicherlich auch nicht so involvieren muss, dass man jetzt Tag und Nacht alles trackt und nachvollzieht, was dort am Markt passiert, weil heute kommt das eine, morgen das andere. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Stabilität bewahren und ich glaube, das können wir ganz gut aufgrund von Regulatorik, aufgrund unseres Mindsets und auch aufgrund der so Budgets, Kultur. Die natürlich auch Kultur und der Budgets, die hier natürlich auch in der Wirtschaftsregion zur Verfügung stehen. Also von daher, lasst euch da draußen nicht stressen von den Schlagzeilen, die uns jeden Tag ereilen und damit würde ich sagen, auf die nächsten 128 Folgen machen, lasst uns das Byte voll machen und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.